Es ist kurz vor dem Passafest in Jerusalem. Am Passa erinnern sich die Juden daran, wie sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Und weil es während der Passafeier heißt, in jeder Generation soll jeder Mensch sich so betrachten, als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen, deshalb ist es mehr als Erinnerung. Die Befreiung von der Knechtschaft wird zur Verheißung. Wie so oft ist gerade zum Passafest die Stimmung aufgeheizt. Wieder riecht es nach Aufruhr und Umsturz. Habt ihr schon gehört, was der römische Prokurator Pilatus vorhat? Er möchte eine riesige neue Wasserleitung für unsere Stadt bauen und weil er kein Geld hat, will er sich das Geld aus dem Tempelschatz holen. Niemand kann überprüfen, was an diesen Gerüchten dran ist, aber alle schreien herum und schütteln die Fäuste. Es braucht nur noch einen Funken, um dieses Feuer ausbrechen zu lassen. Die ersten Rufe werden laut: Nieder mit Pilatus! Weg mit den Römern! Immer stärker wird der Tumult, immer lauter die zornigen Rufe aus dem Volk. Doch die Römer sind aufmerksam und nervös, wie immer zum Passafest. Da kommt eine Hundertschaft Soldaten heranmarschiert. Sie sichern die Straßen Jerusalems. Plötzlich lösen sich aus der schimpfenden Menschenmenge einige jüdische Männer. Mit Schwertern und Speeren bewaffnet stürzen sie sich aus dem Hinterhalt auf die Soldaten. Einer der Männer kämpft wie ein Löwe. Er scheint der Anführer der Rebellen zu sein. Die Volksmenge bringt sich in Sicherheit und jubelt ihm aus der sicheren Entfernung zu. Sie rufen: Barbas, Barbas, zeig's den römischen Hunden, Freiheit für unser Volk, vertreibt die Besatzer. Barbas, dieser Held des Volkes, kämpft mit seinen Leuten gegen die Römer. An, schon liegen die ersten Soldaten verwundet am Boden. Barabbas heißt mit dem zweiten Namen Jesus. Jesus Barabbas, der Befreier Barabbas. Sein Name ist Programm. Er will sein Volk befreien. Doch gegen die Übermacht der Römer kommen sie nicht an. Sie sind einfach zu viele und zu gut ausgebildet. Schließlich wird Barabbas gefangen genommen und abgeführt. Einige seiner Mitstreiter und Mitkämpfer konnten fliehen, andere liegen tot am Boden. Der Kampf ist so schnell vorbei, wie er angefangen hatte. Und gleich machen die Neuigkeiten die Runde. Barabbas steht vor Gericht, er ist angeklagt wegen Mordes. Am Freitag ist seine Hinrichtung, da soll er auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt werden. So sind die Römer. Sie machen kurzen Prozess mit ihren Feinden. Soweit diese ausgedachte Geschichte. So könnte es gewesen sein mit Barabbas. Ihr konntet ihn schon etwas studieren in diesem Bild hier. Der amerikanische Künstler Lee Hoffman hat es 2011 gemalt. Ich finde, er hat die Zerrissenheit des Barabbas gut hinbekommen. Er sieht etwas lediert aus und zugleich ungläubig erstaunt. Wie kam es dazu? In allen Evangelien begegnet uns der Barabbas in den Passionsberichten. Und heute möchte ich uns den Teil lesen oder die Version lesen, die wir bei Matthäus finden. Matthäus 27, 11 bis 26. Ich lese wieder nach der Basisbibel. Jesus wurde vor den römischen Bevollmächtigten Pilatus gebracht. Dieser fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Die führenden Priester und Ratsältesten brachten ihre Anklagepunkte gegen Jesus vor. Aber Jesus gab darauf keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Jesus sagte kein einziges Wort dazu. Pilatus wunderte sich sehr darüber. Jedes Jahr zum Passafest begnadigte der römische Bevollmächtigte Pilatus einen Gefangenen, den die Volksmenge bestimmen durfte. Das war so üblich. Damals gab es einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als die Menschen versammelt waren, fragte Pilatus sie: Wen von beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freigeben? Jesus Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? denn er wusste, dass sie ihm Jesus nur aus Neid übergeben hatten. Während er noch auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau ausrichten: Tu diesem Menschen nichts an, er ist ein Gerechter. Seinetwegen hatte ich heute Nacht einen Albtraum. Doch die führenden Priester und Ratsältesten überredeten die Menschenmenge. Sie sollten die Freilassung für Barabbas erbitten, aber für Jesus den Tod fordern. Da wandte sich Pilatus an die Menschenmenge und fragte: Wen von beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freigeben? Sie riefen: Barabbas! Pilatus fragte sie weiter: Was soll ich mit Jesus machen, der Christus genannt wird? Da schrien alle: Ans Kreuz mit ihm! Er fragte sie: Was hat er denn verbrochen? Aber sie schrien nur noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Pilatus merkte, dass er nichts erreichen konnte. Der Tumult wurde immer größer. Da ließ er sich Wasser bringen und wusch sich vor der Volksmenge die Hände. Er sagte: Mich trifft keine Schuld an seinem Tod. Das ist eure Sache. Darauf rief das ganze Volk: Die Strafe für seinen Tod soll uns und unsere Kinder treffen. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen. Er übergab ihn den Soldaten, damit sie ihn kreuzigten. Bei Pilatus also kreuzen sich die Wege dieser beiden Jesusse. Das wundert uns vielleicht ein wenig, dass auch andere Leute Jesus heißen. Aber damals war das ein überaus gebräuchlicher Name: Jeschua, Gott ist Rettung oder Gott rettet. In Deutschland ist dieser Name als Vorname erst seit 1998 erlaubt. Wer also sein Kind so nennen möchte, kann das gerne tun. In Lateinamerika oder in Spanien ist das ein überaus üblicher Name. Haben wir auch vielleicht schon manches Mal gehört. Wir haben hier in Deutschland jede Menge Christians und Christianes und Christinas und alle möglichen Varianten davon, was ja dann von Christus abgeleitet ist. Ich bin Christ, heißt das eigentlich. Christianus sum, also ich gehöre zu Christus. Wir können nur raten, wie sehr für Barabbas sein Name Jesus Programm war. Wer Gott rettet heißt, könnte ja durchaus auf die Idee kommen, dass auch Gott durch ihn andere retten will. Und Rettung hieß damals vor allem Befreiung von der römischen Besatzungsmacht. Mit allen Mitteln. Über Barabbas erfahren wir in den anderen Evangelien, bei Markus und bei Lukas, dass er ein Aufrührer war. Bei so einer Aktion ist er vor einem Mord nicht zurückgeschreckt und bei Johannes wird er als Räuber bezeichnet. Aufrührer, Mörder, Räuber, eine recht zwielichte Person. Also auf der einen Seite ist der Jesus Barabbas, der die Rettung seines Volkes mit Gewalt herbeiführen möchte. So wie alle Terroristen bis heute. Und der Zweck heiligt die Mittel. Bald in jeder Tagesschau sehen wir Bilder von irgendwelchen Selbstmordanschlägen. Unfassbares Leid kommt über Menschen, ohne dass es irgendwie sinnvoll wäre. Und auf der anderen Seite Jesus, der Christus. Am Anfang des Matthäus-Evangeliums lesen wir, dass ein Engel zu Josef sagt in Matthäus 1, 21, Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien oder von den Sünden retten. Auch diese Rettung hat mit Gewalt zu tun. Doch der große Unterschied besteht darin, dass Jesus nicht mit Gewalt seine Ziele oder die Ziele Gottes verfolgt, sondern er erleidet Gewalt bis zum Tod, damit andere gerettet werden. Das Kreuz ist ein Zeichen für den furchtbaren, gewaltsamen Tod, den Jesus erlitten hat. Nun können wir es uns einfach machen und Barabbas als einen bösen Terroristen hinstellen, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Wenn wir ihn mit irgendwelchen schlimmen Leuten gleichsetzen, dann können wir uns innerlich davon absetzen. Wenn wir Barabbas oder die Pharisäer oder auch Judas als abgrundtief böse Menschen darstellen, dann haben wir mit ihnen immer weniger zu tun. Da dann können wir innerlich beruhigt sagen, wie gut, dass ich nicht so bin. An dieser Stelle wieder der kleine Tipp, sich selbst in den Gegnern Jesu zu erkennen. Da ist der Lerneffekt über sich selbst wesentlich größer. Barabbas also. Etwas weniger böse kommt er uns vor, wenn wir uns vorstellen, er würde zu einer Widerstandsgruppe im Dritten Reich gehören. Vielleicht im Warschauer Ghetto oder in der Résistance in Frankreich. Da haben wir schon etwas mehr Verständnis für sein Verhalten. Ein Graf von Stauffenberg wollte auch jemanden umbringen und leider hat es nicht geklappt. Und von Stauffenberg war ein sehr frommer Mann. Und sie haben intensiv vorher darüber diskutiert, ob man den Tyrannen umbringen darf oder nicht, als Christen, die zur bekennenden Kirche gehört haben. Und noch näher kommt uns Barabbas, wenn wir ihn als Prototyp sehen für uns alle, die wir meinen, mit unserer Kraft die Welt retten zu müssen. Wenn wir nur auf uns selbst gestellt sind, dann müssen wir nicht nur kämpfen, sondern dann werden auch unsere Maßnahmen immer radikaler. Der Zweck heiligt dann bald alle Mittel. Barabbas steht aber auch für uns, wenn wir ohne Gott klarkommen wollen. Wir rebellieren nicht nur gegen die Verhältnisse, sondern letztlich gegen Gott. Sicher ist Widerstand hin und wieder nötig und auch notwendig, aber wer immer nur im Widerstand zu allem und jedem lebt, der vermag sich letztlich auch nicht Gott unterzuordnen. Die Bibel nennt diesen Widerstand gegen Gott Sünde oder Trennung von Gott. Wir wollen sein wie Gott und deshalb fällt es uns so schwer, die Herrschaft Gottes über unser Leben anzunehmen. Nun lässt die Bibel auch keinen Zweifel daran, dass die Strafe für die Sünde, für diese Trennung von Gott der Tod ist. Und Tod bedeutet hier nicht, dass wir Menschen einmal biologisch sterben werden, sondern es geht um den geistlichen Tod. Diese Trennung von Gott wird eine Ewigkeit Bestand haben. Das bedeutet eine Ewigkeit ohne Gottes Nähe, fern der Liebe, ohne Geborgenheit in Gott. Und auch da können wir Barabbas als Typ für uns Menschen sehen. Er war ja zu Recht im Gefängnis. Er hatte ein oder vielleicht sogar mehrere Menschen umgebracht. Seine Schuld war erwiesen und für seine Tat gab es Zeugen. Nach damaligem Verständnis stand auf alles das die Todesstrafe. Kein Zweifel. Und das wusste auch Barabbas. Ich stelle mir vor, wie er in der Todeszelle sitzt. Er weiß, dass er noch einen Tag zu leben hat. Und nicht nur das, sein Tod wird furchtbar sein. Die Römer wissen, wie man mit Aufständischen umgeht. Schon die Geißelung vorneweg haben viele Leute nicht überlebt. Es mag sein, dass er Rückblick hält. Er hatte große Ziele gehabt. Er wollte Befreiung für sein Volk. Natürlich wäre er dann auch als Herrscher in Frage gekommen oder zumindest als Kriegsminister. Doch ernüchtert muss er feststellen, er hat umsonst gemordet. Und seine Freunde sind umsonst getötet worden. Die Römer sind einfach zu stark. Er konnte ihnen höchstens ein paar kleine Stiche versetzen. Aber nichts von Dauer. Keine grundlegende Veränderung. Im Gegenteil, die römischen Besatzungstruppen wurden zum Passafest nochmal verstärkt. Alles sinnlos und vergeblich. Und dafür wird er sterben? Zu Recht letztlich. Gleich werden sie ihn holen. Es wird eine kurze Gerichtsverhandlung geben, wenn überhaupt. Weil er kein römischer Bürger ist, nehmen die Römer es auch nicht so genau mit dem Recht. Da werden gerne Exempel statuiert. Und tatsächlich, da kommen die Soldaten und führen ihn zu Pilatus. Barabbas ist etwas überrascht, weil schon so viele Leute da sind. Und es schlägt ihm eine aufgeregte Stimmung entgegen. Was soll das denn? Haben sich so viele Leute seinetwegen versammelt? Hat sich das Volk doch gegen die Römer erhoben? Nein, alles ist anders. Auf einmal steht er mit dem anderen Jesus vor Gericht. Beide müssen sich verantworten. Pilatus auf dem Richterstuhl, links Barabbas, rechts Jesus, vor ihnen die aufgebrachte Volksmenge. Beide müssen sich als Retter verantworten. Beide wollten Befreier sein. Der eine wählte den Weg der Gewalt. Im Widerstand, als Mörder mit blutbefleckten Händen. Der andere wählte den Dienst als Gottesknecht und Menschensohn. Seine Hände haben geheilt, befreit, ermutigt, erneuert. Doch sehr zur Überraschung von Barabbas kommt es gar nicht zur Verhandlung. Irgendwie ist er hier nur Randfigur. Das ganze Geschehen läuft nach einer anderen Regie. Plötzlich steht er zur Wahl. Er traut seinen Ohren kaum. Wen von beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freigeben? Wenn es nicht so überaus dramatisch wäre und um Leben und Tod ginge, erinnert uns das fast an einen Wettbewerb. Das Voting der Zuschauer ist jetzt entscheidend. Wer liegt in der Gunst vorne? Barabbas überschlägt seine Chancen. Und er ist sich schnell bewusst, dass er keine Chance hat. Als Mörder gegen einen, der so viel Gutes getan hat? Das ist doch der, dem sie vor ein paar Tagen als Messias zugejubelt haben. Noch mit seinen Freunden hatte er diskutiert, ob sie sich ihm anschließen sollten. Doch ihnen war sein Programm irgendwie zu undurchsichtig. Er wollte ein Retter sein, hat aber nichts unternommen, um seinen Anspruch durchzusetzen, sehr eigenartig. Und jetzt stehen sie hier nebeneinander. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Und dann geschieht das Unfassbare. Das Volk ruft seinen Namen. Ihn wollen sie frei haben. Das kann doch gar nicht wahr sein. Gerade hat er noch den Tod vor Augen. Jetzt winkt die Freiheit. Er kann es nicht glauben. Ungläubiges Staunen. Was wird hier gerade gespielt? Er hat den Tod verdient. Und nun wird er begnadigt. Gnade kam bisher in seinem Leben nicht vor. Er war selber gnadenlos, radikal. Und er erwartete auch keine Gnade von niemanden. Und dann das. Manchmal kommt es ja vor, dass ein König oder Herrscher Gefangene begnadigt. Sie können einen Gnadengesuch einreichen. Das geht sogar in unserem Staat, dass der Bundespräsident Leute, Menschen begnadigen kann. Es wird erzählt, dass ein Justizminister seinem König so ein Gnadengesuch einreichen musste. Da gab es also die förmliche Urkunde dieses Gnadengesuchs. Und dann hatte er handschriftlich daneben geschrieben, dieser Justizminister, Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Und der König hat nur ein kleines Komma versetzt. Und schon war alles anders. Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. So muss sich Barabbas auch vorgekommen sein. Er war begnadigt worden, völlig grundlos, einfach so. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Soldaten lösten ihm seine Ketten und ließen ihn gehen. Er war frei, tatsächlich frei. Schnell machte er sich vom Acker, bevor sich das der Pilatus anders überlegt. Und mehr wissen wir von ihm nicht. Er verschwindet in der Geschichte. Barabbas ist nicht am Kreuz gestorben, sondern er wurde völlig unrechtmäßig und unangemessen begnadigt. Es gab keinen Grund. Er hatte keinerlei Vorleistung gebracht. Er war in keiner Weise würdig für diese Gnade. Und auch darin wird er zum Typen für uns Menschen. Die Gnade Gottes, die uns vor dem Tod errettet, ereilt uns auch völlig ohne unser Zutun. Da gibt es keine Vorleistung unsererseits. Niemand und nichts kann es verantworten, dass uns die Gnade Gottes zukommt. Wir sind ihrer nicht würdig. Und doch geschieht Gnade. Sie wird möglich, weil Jesus den Tod übernimmt, der uns zugedacht ist. Er nimmt unsere Trennung von Gott auf sich, als Jesus am Kreuz stirbt. Übernimmt er nicht nur den Tod von Barabbas, sondern die Strafe für die Sünde von jedem von uns. Das ist Gnade. Völlig unangemessen. Ganz und gar aus der Luft gegriffen. Ohne Grund. Ohne menschlichen Grund. Die Begründung liegt allein in der Liebe Gottes, der seinen Sohn für uns hingibt, damit wir leben können. Wenn wir Karfreitag feiern, dann mag uns das etwas befremdlich vorkommen, dass wir den Kreuzestod Jesu als Anlass zum Feiern nehmen. Aber letztlich ist das Kreuz das wunderbare Zeichen der Gnade Gottes. Er schenkt uns in seinem Sohn Vergebung und Erneuerung. Jetzt können wir in seiner Liebe leben. Dieses Bild hier, ich weiß nicht, wer es hingestellt hat, ist ein wunderbares Zeichen dafür. Da haben wir die Dornen für das Leiden Jesu und eine wunderschöne Rose mittendrin. Und das ist genau die Spannung, in der wir leben. Der Luther nannte das mal den wunderbaren Tausch, den Gott vorgenommen hat, dass wir Leben haben, weil Jesus stirbt. Jesus Barabbas, Gott rettet, heißt Jesus, aber auch Barabbas hat eine tiefe Bedeutung, das heißt Sohn des Vaters, wörtlich übersetzt. Und es wäre doch schön, wenn diese Rettung vor dem Tod den Barabbas zu einem Sohn des himmlischen Vaters gemacht hätte. Aber dazu können wir, wie gesagt, gar nichts sagen. Da wissen wir nichts darüber. Aber für uns, für dich und mich, steht diese Einladung Gottes. Wir dürfen uns seiner Gnade in Jesus anvertrauen. Wir können als Söhne und Töchter des Vaters leben, aus Gnade. Und so möchte ich uns mit den Worten aus Epheser 2 einladen, dieser Gnade Gottes Raum zu machen in unserem Leben. In Epheser 2 lesen wir, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt dazu nichts getan. Sie ist Gottes Geschenk. Amen.